Wie viel ich? Fragen zur Selbstbestimmung. Ein Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Rinke. Ich bin Referentin für Rechtsstaatsdialog und Völkerrecht bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und begrüße ganz herzlich Frau Professorin Wappler als Gast in unserer heutigen Podcast-Folge zum Thema Leihmutterschaft. Schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Sie sind Inhaberin des Lehrstuhls für Rechtsphilosophie und öffentliches Recht an der Universität Mainz und waren Mitglied in der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Und genau darüber möchte ich heute mit Ihnen ins Gespräch kommen. Aber bevor wir vielleicht ins Detail gehen, zunächst die Frage mit Blick auf das Thema unserer Podcast-Reihe. Was bedeutet reproduktive Selbstbestimmung grundsätzlich für Sie?
Reproduktive Selbstbestimmung ist ein Begriff, der sich aus der völkerrechtlichen Diskussion heraus entwickelt hat. Der besagt letztlich oder ist ein Sammelbegriff für die Freiheiten und Rechte, die mit der menschlichen Reproduktion, also mit der Fortpflanzung zu tun haben. Zur reproduktiven Selbstbestimmung gehört die Entscheidung, ob man Kinder bekommen möchte, mit wem man Kinder bekommen möchte, wie viele Kinder man bekommen möchte, wann man sie bekommen möchte und eben auch auf welche Weise man sie bekommen möchte. Und auch die Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, also zu verhüten, gehört in diesen großen Bereich der reproduktiven Selbstbestimmung.
Ich hatte eingangs erwähnt, Sie waren Mitglied in der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin in der Arbeitsgruppe 2, die sich mit Eizellspende und Leihmutterschaft befasst haben. Wer war denn neben Ihnen noch Teil dieser Kommission und was war genau Ihr Auftrag? Also warum hat die Bundesregierung überhaupt diese Kommission eingesetzt?
In Deutschland sind die Leihmutterschaft und die Eizellspende verboten. Und wir hatten den Auftrag auszuloten, inwieweit die Eizellspende und die altruistische Leihmutterschaft legalisiert werden können. Wir waren 9 Personen, ein Psychologe, eine Ärztin, 2 Ethikerinnen und 5 Juristinnen und Juristen.
Also man sieht, es ist ja auch sehr interdisziplinär zusammengesetzt worden. Sie haben es gerade schon gesagt, sowohl die Eizellspende als auch die Leihmutterschaft sind aktuell in Deutschland verboten. Der Abschlussbericht, der nun Empfehlungen für die Legalisierung abgeben soll, umfasst insgesamt knapp 500 Seiten, natürlich nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zu den Ergebnissen der ersten Arbeitsgruppe und wurde im April vorgelegt. In Ihrer Arbeitsgruppe ging es einerseits um die Eizellenspende, andererseits um die altruistische Leihmutterschaft, so wie Sie es ja auch gerade schon beschrieben haben. Und in diesem Gespräch wollen wir uns auf die Leihmutterschaft beschränken. Also was verbirgt sich hinter dem Begriff Leihmutterschaft? Also welche Konstellationen sind in diesem Kontext überhaupt denkbar?
Die Leihmutterschaft bezeichnet reproduktionsmedizinische Verfahren, bei denen die Frau, die schwanger ist und das Kind zur Welt bringt, das für eine andere Person oder ein anderes Paar macht. Das ist in verschiedenen Konstellationen denkbar. Das kann in einer sozialen Gemeinschaft passieren. Also die Leihmutter und die Wunscheltern, die das Kind später aufziehen möchten, können sich kennen. Das kann auch durch Vermittlung zustande kommen, also zwischen Personen, die sich vorher überhaupt nicht kannten. Und es gibt da noch verschiedene Möglichkeiten, wie man das quasi technisch umsetzt. Also das kann mit der Eizelle der Leihmutter geschehen oder mit einer gespendeten Eizelle oder mit Eizellen der Frau, die das Kind später großziehen möchte. Und bei den Samenzellen ist es genauso, ne? Also die können von dem Wunschvater stammen oder auch von einer dritten Person.
Und was bedeutet in diesem Zusammenhang altruistisch? Also wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Sie haben ja nur sich die altruistische Leihmutterschaft angeschaut.
Das haben wir uns ehrlich gesagt auch gefragt. Also wir haben es tatsächlich als einen Teil unseres Auftrags angesehen, zuerst einmal zu überlegen, was altruistisch in diesem Zusammenhang bedeuten kann. Es gibt eine relativ verbreitete Vorstellung, dass eine Leihmutterschaft immer dann altruistisch ist, wenn die Leihmutter dafür kein Honorar bekommt. Ja, also wenn deren Aufwand, den sie hat, durch die Schwangerschaft und die Geburt und die Rückbildung, die am Ende ja auch noch ansteht, wenn der nicht mit einer Art Arbeitslohn oder Honorar oder Gehalt oder wie man das nennen möchte, vergütet wird. Wir haben das Problem gesehen, dass die Leihmutterschaft in vielen Ländern, in denen sie legal ist und stattfindet, aber für andere Beteiligte ein ganz großes Geschäft, ja, dass also alle anderen daran verdienen. Ja, die Ärztinnen und Ärzte verdienen daran, die Kliniken, die Vermittlungsagenturen und die einzige, die in diesem Zusammenhang altruistisch, also selbstlos, ja, fremdnützig handeln soll, ist die Leihmutter. Und das schien uns nicht durchdacht.
Sie haben es gerade schon angesprochen, in anderen Ländern ist es eventuell erlaubt. Wie ist denn die Situation in Europa? Gibt es Länder in Europa, wo die altruistische Leihmutterschaft oder sogar die Leihmutterschaft erlaubt ist?
Es gibt Länder in Europa, in denen die Leihmutterschaft legal ist, das ist aber eine Minderheit. Ja, bei der Eizellspende ist es tatsächlich so, dass Deutschland zu den ganz wenigen Ländern gehört, die sie noch komplett verbieten. Bei der Leihmutterschaft ist das Verhältnis andersrum. Aber die Leihmutterschaft ist zum Beispiel erlaubt in Portugal, in Griechenland, in Großbritannien, in Osteuropa, in der Ukraine. Und in der Regel wird gesagt, dass die Leihmutterschaft altruistisch zu sein hat. Also eine offen gewinnorientierte und zwar von allen Beteiligten gewinnorientierte Leihmutterschaft, die es zum Beispiel in den USA in einigen Staaten erlaubt. Also das Beispiel, das da immer angeführt wird, ist Kalifornien, weil da auch viele deutsche Paare hinfahren.
Und mit Blick auf eine eventuelle Legalisierung, wie ist die Rechtslage? Also welche widerstreitenden Interessen haben wir oder welche Rechte sind auch zu beachten? Wir haben ja vorhin schon kurz über die Konstellation gesprochen. Sind ja doch mehrere beteiligt. Und
ja.
Vielleicht gibt es auch eventuell verfassungsrechtliche Vorgaben, die sozusagen eine Entscheidung in die eine oder andere Richtung oder in die eine oder andere Richtung zeigen.
Man kann und muss das Ganze jedenfalls verfassungsrechtlich betrachten. Man muss sich die Grundrechtspositionen der Beteiligten anschauen. Auf einer ethischen Ebene passiert ganz was Ähnliches, dass man sich die Interessen der Beteiligten anschaut und gegeneinander abwägt. Wir haben als Ausgangspunkt erstmal die Wunscheltern. Die werden nicht immer Wunscheltern genannt, die werden auch Bestelleltern genannt. Wir haben uns da mit diesen Begrifflichkeiten nicht so lange aufgehalten, die ihre reproduktive Selbstbestimmung geltend machen. Die sagen, wir möchten die Freiheit haben, auf diesem Weg ein Kind zu bekommen. Das ist tatsächlich auch in den meisten Fällen keine Luxusentscheidung, ja, dass man denkt, wir finden diesen Weg so besonders komfortabel, sondern dahinter steht oft echte Not von Frauen, die beispielsweise ohne Uterus geboren wurden oder die aus gesundheitlichen Gründen nicht schwanger werden können oder sich erheblich gefährden würden, wenn sie schwanger würden, oder auch von homosexuellen Paaren, die darin die einzige Möglichkeit sehen, ein Kind zu bekommen, das mit einem der Partner genetisch verwandt ist. Also die Wunscheltern, ob sie alleinstehend sind oder ob sie in einer Paarbeziehung leben, die machen ihre reproduktive Selbstbestimmung geltend. Und auch von der Leihmutter kann man durchaus sagen, dass sie zumindest Freiheitsrechte in Anspruch nimmt, wenn sie sagt, ich möchte als Leihmutter arbeiten. Das ist erstmal eine Entscheidung über sich, über ihr eigenes Leben, über ihren eigenen Körper, vielleicht auch über eine Einnahmequelle. Also auf der Seite sind sozusagen auch Freiheitsrechte betroffen. Dann muss man aber schon sehen, dass die Leihmutter sich in erheblichem Maße in eine riskante Situation bringt. Einerseits, weil eine Schwangerschaft, darüber habe ich dann, obwohl ich selbst auch schon mal schwanger war, noch mal viel gelernt. Ja, von der Ärztin, die in unserer Kommission saß, mit wie vielen Risiken eine Schwangerschaft, eine ganz normale Schwangerschaft verbunden ist, sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der Schwangerschaft, als auch langfristig nochmal für das ganze Leben. Das ist, sagen wir mal, kein harmloses Verhalten, ja, sich sozusagen mit fremdnütziger Absicht, eine befruchtete Eizelle einsetzen zu lassen. Dann kommen unter Umständen, und das ist in den meisten Fällen der Leihmutterschaft der Fall, eben noch die Risiken der künstlichen Befruchtung hinzu, wenn die befruchtete Eizelle eben eingesetzt wird in den Körper der Leihmutter. Dann gibt es in vielen Ländern ein ökonomisches Gefälle zwischen den Wunscheltern und der Leihmutter, das man vermeiden sollte, denke ich, weil das eine große Gefahr von wirtschaftlicher Ausbeutung mit sich bringt. Und was man auf keinen Fall vergessen darf, sind die Rechte und Interessen der von Leihmutterschaft betroffenen Kinder. Ne, die sind zwar noch nicht gezeugt, wenn man anfängt, über sie nachzudenken, aber man kann sich ja in die Situation hineindenken, in der ein Kind ist, das durch Leihmutterschaft geboren wurde. Und da muss man verschiedene Grundrechte von Kindern bedenken. Vor allen Dingen das Recht auf kontinuierliche und stabile soziale Beziehungen, das Kind das Recht, nicht wie eine Ware behandelt zu werden, also als ein Rechtssubjekt, als ein Mensch betrachtet zu werden, der Achtung verdient. Und man muss auch die Risiken, die künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft für Kinder möglicherweise haben, in Betracht ziehen. Also es ist eine ganz komplexe Gemengelage. Wir haben darüber sehr lange und sehr ausführlich diskutiert.
Ja, und Sie haben ja auch jetzt gerade in dem Gespräch schon nicht nur die rechtlichen Aspekte, sondern auch ethische Aspekte angesprochen. Und das ist ja auch, ja, wie Sie schon gesagt haben, eine ganze Gemengelage von Dingen, die beachtet werden müssen oder zumindest durchdacht werden müssen. Und jetzt nochmal Hand aufs Herz, zu welcher Empfehlung kommt jetzt der Kommissionsbericht mit Blick auf den Prüfauftrag? Also ist die Legalisierung der Leihmutterschaft zulässig in die Einrichtung gefragt oder sogar geboten, wenn man jetzt alle widerstreitenden Interessen abwägt?
Wir sind am Ende zu dem Ergebnis gekommen, dass das bisherige Verbot der Leihmutterschaft nach wie vor gut begründet werden kann. Ja, es gibt gute Gründe, insbesondere diese Gefahr von Ausbeutung, also wirtschaftlicher Ausbeutung der Leihmutter, die einen Gesetzgeber dazu bewegen können, zu sagen, ich hebe dieses Verbot nicht auf, das bleibt bestehen. Das Verbot schien uns aber nicht zwingend zu sein. Wir haben uns auch rechtsvergleichend und auch praxisvergleichend sozusagen angeschaut, wie Leihmutterschaft in anderen Ländern organisiert wird, praktiziert wird und konnten jetzt nicht sehen, dass Leihmutterschaft unter allen Umständen gegen wesentliche Rechte irgendeiner beteiligten Person verstößt. Insofern dürfte der Gesetzgeber die Leihmutterschaft auch legalisieren. Wir sind aber zu dem Schluss gekommen, dass das nur unter ganz, ganz engen Voraussetzungen geht. Also es geht nicht an, einfach das Verbot aufzuheben und darauf zu hoffen, dass der Markt die Dinge regelt, sondern wir bräuchten eine engmaschige gesetzliche Regelung, die die Rechte und Pflichten der Beteiligten sehr klar festlegt. Ja, und versucht einen Ausgleich, ja, zwischen diesen verschiedenen Freiheitsinteressen und Schutzbedürfnissen der verschiedenen Beteiligten zu finden.
Ich entnehme Ihren Ausführungen, dass der Gesetzgeber da ja auch einen Gestaltungs- und Entscheidungs- oder Ermessensspielraum hat. Und am Ende ist es ja wahrscheinlich auch eine politische Entscheidung. Also vielleicht nochmal dahingehend gefragt, was ist Ihre ganz persönliche Meinung, unabhängig von der Kommission? Und wenn Sie Einfluss darauf nehmen könnten, was würden Sie dem Gesetzgeber mit auf den Weg geben?
Vielleicht einmal kurz zu der politischen Frage. Das war uns als Kommission sehr bewusst. Ja, und wir wollten mit dem Bericht auf keinen Fall die politische Entscheidung vorwegnehmen oder dem vorgreifen, sondern was wir versucht haben, ist, unterschiedliche Auffassungen auch darzustellen und unterschiedliche Möglichkeiten aufzuzeigen. Und diese Empfehlungen, die am Ende stehen, die sind ein Konsens der Arbeitsgruppe. Ja, da haben einzelne Arbeitsgruppenmitglieder weitreichendere oder weniger weitreichende persönliche politische Meinungen. Aber war sozusagen das, worauf wir uns einigen konnten. Und am Ende haben wir es tatsächlich als unseren Auftrag angesehen, das Ganze an die Politik zurückzugeben und zu sagen, hier ist der Rahmen für die politische Entscheidung, aber die politische Entscheidung treffen wir nicht. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, bringen Sie mich so ein bisschen in Verlegenheit, denn die Leihmutterschaft ist tatsächlich ein Phänomen, über das ich schon seit vielen Jahren immer mal wieder nachdenke und jetzt natürlich auch in der Arbeitsgruppe noch mal sehr gründlich nachgedacht habe. Und wir haben wirklich ja auch aus ganz unterschiedlichen fachlichen Perspektiven diskutiert. Und bei mir bleibt so eine Restunsicherheit tatsächlich und ein Restunbehagen. Also mein Ausgangspunkt war tatsächlich so ein Unbehagen, dass ich dachte, eigentlich finde ich das jetzt mal nicht, vielleicht nicht rechtlich, aber ethisch problematisch, ja, wenn Personen sich eines anderen Menschen bedienen, um ihre Kinderwünsche zu erfüllen. Ja, ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass das eine Konstellation ist, in der es gerecht zugehen kann. Und ich musste mich von der Empirie so ein bisschen eines Besseren belehren lassen. Ja, es gibt Studien, dass es Modelle von Leihmutterschaft gibt, bei der alle Beteiligten oder bei denen alle Beteiligten am Ende sagen, das war gut für uns, ja, das war richtig so. Und wir haben alle ungefähr das bekommen, was wir uns vorgestellt hatten und sind mit der Lage im Nachhinein sehr zufrieden. Das musste ich zur Kenntnis nehmen. Und ich finde, wenn man über solche empirischen Daten informiert wird, dann muss man ja die eigene Haltung auch nochmal überdenken. Insofern ist meine persönliche Position zurzeit, dass ich tatsächlich denke, dass es Modelle gibt, in denen Leihmutterschaft funktionieren kann für alle Beteiligten, aber nur dann, wenn die Beteiligten sich kennen, also wenn sie sich vorher nicht kannten, kennenlernen, wenn die sich zusammensetzen müssen, wenn die sich darüber einigen müssen, wie sie sich ihre konkrete Leihmutterschaft vorstellen, also unter welchen Bedingungen das stattfinden soll. Und wenn es rechtliche Regelungen gibt, die dafür sorgen, dass die sich auf Augenhöhe begegnen können. Ja, und dazu gehört für mich auf der einen Seite, dass die Wunscheltern schon natürlich ihre Vorstellungen äußern dürfen, wie sie das Ganze gern eingerichtet hätten. Dazu gehört für mich aber auch, dass die Leihmutter ein Mitspracherecht haben muss, auch zum Beispiel zu den Fragen, ob sie das Kind später nochmal sehen möchte, ob sie Kontakt haben möchte, ob sie Umgang haben möchte, also diese ganzen Folgefragen, die sich stellen. Und dazu würde für mich auch gehören, dass die Aufwandsentschädigung für die Leihmutter tatsächlich eine angemessene Höhe hat. Also dass die nicht mit Fahrtkostenersatz abgespeist wird.
Ja, oder vielleicht auch sogar die Frage, ob die Leihmutter das Kind am Ende behalten kann. Ist ja auch man kann ja auch eine Bindung aufbauen, sozusagen während der Schwangerschaft mit dem Kind. Ne? Das ist ja auch eine schwierige Konstellation am Ende. Also es gibt total viel zu bedenken, ne? in diesen ganzen Konstellationen, die Sie ja auch eingangs beschrieben haben. Wir kommen auch schon zum Ende unseres Gespräches. Daher meine letzte Frage. Wagen wir nochmal einen Blick in die Zukunft. Wie ist Ihre Einschätzung? Wird die Ampelregierung noch einen Gesetzentwurf für die Legalisierung vorlegen oder nicht?
Ich gehe im Moment nicht davon aus. Also die Reaktion auf den Bericht in der Öffentlichkeit war schon eher so, dass wir alle das Gefühl hatten, da herrscht große Zurückhaltung auf Seiten der Regierung. Und es ist ja tatsächlich auch ein schwieriges Problem, dass man nicht mal eben noch so am Ende der Legislaturperiode durchwinkt. Ja, also ich wäre gar nicht unglücklich damit, wenn jetzt kein Gesetzentwurf dazu käme. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wäre eine politische Diskussion. Ja, also diese Diskussion jetzt, also das Momentum zu nutzen, ne, das mit diesem Bericht jetzt entstanden ist, für eine politische Diskussion, die vielleicht über die Legislaturperiode hinausblickt, wäre schon etwas, was ich mir wünschen würde, weil das Thema viele Menschen betrifft. Ja, also die Leihmutterschaft an sich betrifft nicht so viele Menschen, aber diese ganze Frage der Fortpflanzungsmedizin, wie eine Gesellschaft dazu steht und was zulässig sein soll und was nicht zulässig sein soll, da würde ich mir schon eine gesellschaftliche Debatte wünschen.
Das ist ja auch der Grund für unseren Podcast, einen Beitrag für diese Debatte zu leisten. Vielen Dank für unser Gespräch. Meine Warnung ist auch, dass die Debatte sehr stark aus Sicht der Kinderwunschpaare geführt wird. Und das ist, deswegen finde ich unser Gespräch heute auch nochmal wichtig, weil Sie alle Aspekte so ein bisschen aufgegriffen haben. Nicht nur die der betroffenen Eltern, sondern wirklich auch der Kinder, die Perspektive der Kinder oder der entstehenden Kinder und auch in diesem Fall der Leihmutter. Ich hatte letzte Woche zufällig auch an einem Fachgespräch teilgenommen, in dem es ebenfalls um die gleichen Fragen ging. Und ein Aspekt, der mir in der Debatte bisher noch nicht so präsent war, war vor allen Dingen gesellschaftlicher. Und zwar, dass in den letzten Jahren eine enorme Altersverschiebung des Kinderwunsches nach hinten gegeben hat. Also ich glaube, das Durchschnittsalter der erstgebärenden Frauen liegt derzeit bei 31,4 Jahren, was ja sozusagen nicht den biologischen Gegebenheiten entspricht, wenn man einen starken Kinderwunsch hat. Vielleicht wäre ja auch so ein politischer Ansatz zu sagen, wir tun noch mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Berufen, weil das ist am Ende ja der Grund, warum viele Frauen, viele Eltern sich ja auch entscheiden, viel später Kinder zu bekommen. Und das ist natürlich auch ein Anliegen, was mir als Gleichstellungsbeauftragte der Konrad-Adenauer-Stiftung am Herzen liegt. Das vielleicht nur so als letzter Satz. Aber Sie haben ja auch viele Dinge beschrieben, die jetzt gar nicht in dem Kontext sind, sondern das ist natürlich, Sie haben ganz spezielle Fälle ja auch beschrieben, für die das irrelevant wäre und für die ja vielleicht auch eine Lösung gefunden werden muss, in einer behutsamen Weise, dass man nicht ein ganzes System umwirft oder ja auch Dingen Tür und Tor öffnet, die wir ja gerade nicht wollen. Also vielen Dank für Ihre sehr umsichtige Einschätzung und auch Ihre persönliche Meinung. Vielen Dank für Ihr Gespräch.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.